Guten Abend, meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Wir haben das Thema die dramatische Heimkehr des jüdischen Volkes vor uns. Wir gehen zuerst 2000 Jahre in die Vergangenheit zurück, um dieses Thema bei der Wurzel zu packen. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus in diese Welt. Durch sein Kommen hat er über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias, den verheißenen Erlöser, erfüllt. Und trotzdem, damals hat die Masse seines eigenen Volkes ihn als Messias verworfen, den Römern überliefert, und so kam es zur Kreuzigung Jesu vor den Stadtmauern von Jerusalem, draußen vor dem Gennatur. Die Propheten, und das schon beginnend mit dem Gesetz Mose, mit der Tora, haben angekündigt, was geschehen werde als Konsequenz, wenn Israel seinen eigenen Messias verwerfen würde. In 5. Mose 28 wird der Verlust des Landes und die weltweite Zerstreuung vorausgesagt, und zwar im Jahr 1566 vor Christus. Dort in Vers 63 lesen wir: Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Diese so klar gegebene Prophezeiung hat sich wortwörtlich erfüllt ab 70 nach Christus. In einem jahrhundertedauernden Prozess wurde das jüdische Volk aus dem eigenen Land herausgerissen und unter alle Völker der Welt, über alle 5 Kontinente hinweg, zerstreut. An dieser Stelle müssen wir Folgendes verstehen. Das Alte Testament spricht über das Kommen des Messias, aber das Alte Testament spricht von 2 Kommen, von 2 Erscheinungen. Das erste Mal sollte er kommen als der leidende Messias, um das Problem der Sünde zu lösen. Der Messias sollte kommen, um hier zu sterben, als Opfer für unsere Sünden. Und viel, viel später sollte er ein zweites Mal kommen, als der herrschende Messias, um Gerechtigkeit, Frieden und Ordnung in diese Welt zu bringen. Die Propheten haben einen Schlüssel gegeben, um diese 2 Erscheinungen zu unterscheiden. Sie haben gesagt: Wenn der Messias kommt als der leidende Messias und abgelehnt wird, dann wird als Konsequenz davon das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut werden. Der Pfeil deutet das an. Aber in Verbindung mit dem zweiten Kommen hat bereits das Alte Testament angekündigt, in der Zeit vor seinem Kommen, in der Epoche vor seinem Kommen, wird das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung gesammelt und heimgeführt werden ins Land der Vorfahren. Diese Zeit steht im Zusammenhang mit unserem Thema, die dramatische Heimkehr des jüdischen Volkes. Und wir werden sehen, diese Heimkehr wird in ganz vielen Einzelheiten und Details beschrieben. Und eine ganze Serie von diesen Prophezeiungen werden wir zusammen heute Abend anschauen. Und man muss bedenken, die Propheten sagen, diese Zeit, wenn das jüdische Volk heimkehrt, das ist die Endzeit. Das bedeutet das Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Also wohlverstanden, Endzeit bedeutet nicht Weltuntergang, sondern bedeutet das Ende der langen Zeit zwischen diesen beiden Erscheinungen des Messias. In diesem Sinn hat die Endzeit begonnen im Jahr 1882. Dieses Jahr markiert den Beginn der ersten massiven Rückwanderungswellen von Juden heim ins Land der Vorfahren. Nun, verstehen wir, die Endzeit ist in diesem Sinn bereits eine Periode von 136 Jahren, ab 1882 bis heute, charakterisiert durch die Rückkehr des jüdischen Volkes. Bis heute, und das geht noch weiter. Aber, wohlverstanden, bezogen auf diese fast 2000 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias, ist diese Periode von 136 Jahren bis heute eine sehr begrenzte, klar abgesetzte Periode. Das ist also die Zeit der Heimkehr. Und hier in dem Schema füge ich da einige grüne Striche ein. Die sollen so symbolisch andeuten, Prophezeiungen über Endzeit. Und zwar Prophezeiungen über Endzeit, die sich schon erfüllt haben. In meinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen stelle ich vor, dass man hier eigentlich so 180 Striche machen könnte, bis heute. Das ist schon eindrücklich. Von 1882 bis heute 180 konkrete Einzelaussagen gingen in Erfüllung. Heute Abend werden wir eine Auswahl davon anschauen im Zusammenhang mit der dramatischen Heimkehr des jüdischen Volkes. Am Ende dieser Epoche, die die Bibel nennt, die Endzeit, oder als Höhepunkt kann man sagen, wird Jesus Christus kommen. Der Messias wird ein zweites Mal erscheinen, nicht mehr als der Leidende, sondern als der Herrschende. In der Vergangenheit, bevor das jüdische Volk begann, so massiv wieder heimzukehren, war das jüdische Volk zerstreut unter allen Nationen. Aber was es innerlich zusammenhielt, war diese Sehnsucht nach Zion. Weil man wusste aus dem Alten Testament, aus dem Tanach, wie man sagt im Judentum, da wusste man, Gott hat verheißen, einmal werden wir wieder heimkehren. Aber man muss sich vorstellen, vor 300 Jahren war das gar nicht möglich. Ein weltweit zerstreutes Volk konnte man gar nicht sammeln. Es gab schon in früheren Jahrhunderten Versuche von einem massiven Zurückkehren. Da haben sich ein paar hundert Leute zusammengeschlossen und die wollten zurück nach Zion, ins Land der Vorfahren. Aber da sind viele unterwegs gestorben. Das war früher gar nicht machbar. Und trotzdem, man wusste aus der Bibel, die Zeit wird kommen, wo wir heimkehren werden, aus allen Nationen zurück ins Land der Väter. Und so gab es natürlich immer wieder Überlegungen, wie könnte man das jüdische Problem der Zerstreuung lösen? Wie kann man die Judenfrage lösen? So gab es schon 1652 diese Idee, man könnte Niederländisch-Westindien, Curaçao, öffnen für die Juden, dass sie dort eine Heimat finden würden. 1654 hat man den Vorschlag gemacht, Suriname, also auch Südamerika. Dann drittens Französisch-Westindien, Guyane. Das war ein Vorschlag von 1659. 1730, also wieder viel später, hat man überhaupt wieder diese Idee aufgenommen, in Südamerika könnte man den Juden eine Heimat geben. 1819 kam die Idee auf, wieso nicht in Nordamerika, bei Mississippi und Missouri, dort könnte man den Juden eine Heimat geben. 1820 kam die Idee auf, in Kleinasien, die Türkei gab es ja damals noch nicht, also im Gebiet der heutigen Türkei, da könnte man die Juden ansiedeln. Oder 1825 die Idee, in Grand Island, bei den Niagara Wasserfällen. 1841 gab es die Idee auf der Krim. 1880 bis 1902 wurde gesprochen noch über das mögliche Projekt Zypern. Das wäre schon ziemlich nahe beim Land Israel, nicht wahr? Aber es ist immer noch nicht Israel. 1892 hat man gesprochen über Argentinien. Und natürlich ganz wichtig, das Kenia. Man nannte das Kenia-Projekt, man nannte es das, auch das Uganda-Projekt auf dem Gwasngishu-Plateau. Und da hat sogar Theodor Herzl mit dieser Idee geliebäugelt. Er wurde stark angegriffen. Wie kannst du als Zionist sowas akzeptieren? Niemals! Uganda! Aber er hatte die Idee, vielleicht wäre das eine Vorlösung, bevor man dann ins Land Israel zurückkehren würde. 1904 sprach man von Brasilien als Lösung. Dann in den Jahren 1908 bis 1909 wurde Südmesopotamien erwogen. Das wäre also das Gebiet des heutigen Südirak. Irak gab es ja damals noch nicht. Und es gab sogar 1940 im Zusammenhang mit den Nazis die Idee der Insel Madagaskar als Sammlungsort der Juden. Und 1928 noch die Idee von Birobidschan am Amurfluss zwischen Russland und China. Dort gab es ja sowieso schon viele Juden. Ja? Dort wären sie damals mit Jiddisch durchgekommen. Und auch Australien, Melbourne, wurde erwogen 1927. Ist ja auch heute noch ein Ort, wo es sehr viele Juden gibt. Sydney, Melbourne, das sind so die großen Ballungszentren von Juden. Vietnam war noch ein Thema 1946. Aber was sagt die Bibel? Nun, erste Prophezeiung, die wir anschauen, ist die Tatsache, die Bibel sagt, die Juden werden wieder gesammelt werden aus der Zerstreuung. Jeremia 31, Vers 10, circa 600 vor Christus. Sehen Sie, Jahrhunderte bevor das jüdische Volk überhaupt begann, weltweit zerstreut zu werden, spricht der Prophet schon von der Sammlung. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Nun, wir können sagen, von 1882 bis heute, 2018, sind rund 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten gesammelt worden. Aus etwa 140 verschiedenen Ländern. Und so gibt es heute, seit ein paar Jahren, mehr als 6 Millionen Juden beieinander gesammelt in Israel. Aber eben, Israel ist schon zu viel gesagt. Sie sollten wieder gesammelt werden, das war klar. Und diese Sammlung von Juden sehen wir heute als Tatsache. Aber eben, Punkt 2 ist mehr als nur, die Juden werden gesammelt. Nicht irgendwo in Birobidschan, auch nicht in Argentinien, auch nicht bei den Niagara Falls zwischen Kanada und USA, sondern ins Land Israel. Hesekiel 34, das ist Hesekiel 36, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das ist ein Schreibfehler auf der Folie. Ich gebe Ihnen die genaue Stelle an. Das müssen Sie ja zu Hause nachlesen. Das sind dann die Hausaufgaben. Also 36, Vers 24. Da heißt es wirklich, euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen, ins Land Israel. Dritter Punkt, Sammlung in vielen Phasen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Psalm 126, Vers 4 ist ein prophetisches Gebet. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Da muss ich Ihnen etwas über israelische Umwelt und Geografie erklären, damit wir diesen Vers gut verstehen. Hier auf dem Bild sehen Sie so ein breites, typisches Tal in der Negev-Wüste hinein. Und das ist so, in der Negev-Wüste im Winter, wenn Regenzeit ist, da füllen sich die Wadis mit Wasser. Und da sehen Sie dann so in den breiten Ebenen einen großen Strom, wie hier dargestellt. Aber Sie sehen auch kleinere Wadis, die auch Wasser führen und in den Hauptstrom einmünden. Und sie sehen auch kleine Wadis, die in größere Wadis und diese größeren Wadis dann in das Hauptwadi einfließen. Das ist so typisch für das Bild in der Wüste im Süden Israels. Und das ist eben nicht das gleiche wie die Wadis in der Wüste Judäa. Dort sieht das etwa so aus. Das sind im Normalfall enge V-Täler. Und da reißt das Wadi mit gewaltigen Wasserfluten hindurch, so als einzelner Strom. Nun im Psalm 126, wie verlesen, heißt es: Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen gleich den Wadi-Bächen im Negev. Das heißt, diese Zurückführung in der Endzeit sollte nicht als eine große Rückführungswelle stattfinden, sondern in Phasen. Und das kann auch über Zwischenstationen gehen. Kleines Wadi ins größere Wadi und dann ins Hauptwadi. Und genau so ist es geschehen. Es ist so, die jüdische Geschichte, die moderne jüdische Geschichte von 1882 bis heute, die teilt man ein in Aliyot. Ich erkläre. Aliyot ist die Mehrzahl von Aliyah und das ist das hebräische Wort für Einwanderungswelle. Also die ganze Geschichte wird eingeteilt in Einwanderungswellen. Und das beginnt mit der ersten Einwanderungswelle, mit der ersten Aliyah, 1882 bis 1903. Da kamen etwa 25.000 Juden aus Russland und in der gleichen Zeit unabhängig von Jemen her etwa 1.000 Juden durch die Wüste wandernd. Als dieser erste Strom versiegte, kam eine neue Welle ab 1904. Das war die zweite Aliyah. Die dauerte bis 1914. Circa 40.000 Juden, auch wieder hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Polen, gingen heim. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und das war natürlich ein Unterbruch. Aber schauen Sie, 1918 war der Erste Weltkrieg vorbei und mit 1919 setzt die dritte Aliyah ein, die bis 1923 dauern sollte. Circa 35.000 kommen hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Litauen und Rumänien. Und der kleinere Rest kam aus weiteren osteuropäischen Ländern, abgesehen von etwa 800 Juden, die aus Westeuropa einwanderten. Vierte Aliyah, 1924 bis 1931. Circa 67.000 kamen aus Polen und aus der Sowjetunion, aus Litauen und Rumänien. Fünfte Aliyah, 1932 bis 1938. Und der Grund ist klar. Nach Hitlers Machtergreifung flohen viele Juden, die merkten, jetzt ist es wirklich höchste Zeit, jetzt muss man gehen. Circa 250.000 Juden flohen damals aus NS-Deutschland, aus Polen und aus Zentraleuropa. Manche Juden dachten, das muss man jetzt auch nicht so tragisch sehen, was da alles passiert. Und die gingen nicht. Und für die wurde es dann, gab es dann zu spät. Schrecklich, nicht wahr? Und dann spricht man in der Zeit von 1939 bis 1947 von der sogenannten Aliyah B, die sogenannte illegale Einwanderung. Und zwar war das so, dass die Engländer als Besatzungsmacht in Palästina, wie man das Land Israel damals nannte, die haben aus Gefälligkeit gegenüber den muslimischen Arabern die Einwanderung der Juden ganz massiv gestoppt. Aber diese Leute, die flohen vor den Nazis in Europa, die mussten eine Zuflucht haben. Und so sind sie mit Schiffen unterwegs gewesen auf dem Mittelmeer, um dann irgendwie geheim, so dass die englischen Soldaten das nicht merken, trotzdem ans Land kommen könnten, um sich so zu retten. Also es gab diese Aliyah B, diese sogenannte illegale Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges, trotz massiver britischer Hürden. Aber als das vorbei war, auch mit das mit den Engländern vorbei war, 1948 sind die englischen Truppen abgezogen aus Palästina. Und dann wurde Israel gegründet. Und ab dieser Zeit bis heute kam die Masseneinwanderung aus aller Welt. Aus allen 5 Kontinenten. Aus ca. 130 bis 140 Ländern. Allein in der Zeit vom 15. Mai 1947 bis zum 31. Dezember 1951 immigrierten Juden aus 70 verschiedenen Ländern heim ins Land der Vorväter. Die meisten übrigens auf dem Seeweg. Nun, in dieser Masseneinwanderung kann man aber auch wieder verschiedene Ströme unterscheiden. 1948 bis 1957, da gab es die Masseneinwanderungen aus den arabischen Ländern rund um Israel. Etwa 650.000 Juden sind da eingewandert. Aus allen möglichen Ländern wie Marokko, Irak und so weiter und so fort. Rund um Israel. Dann 1948 bis 1970 muss man erwähnen die Masseneinwanderung aus Europa. Mehr als 500.000 Juden kamen dann nach der Zeit der Nazis, die überlebt hatten, kamen zurück. 1984 bis 1985, die Operation Moses bringt etwa 11.000 äthiopische Juden nach Israel. 1985 die Operation Saba, 1.000 äthiopische Juden werden ausgeflogen. Und 1989 mit dem Ende der Sowjetunion, dem Beginn der GUS, da kommt es zur Masseneinwanderung aus dem Norden. Circa 1 Million kommen nach Israel. 1991, noch besonders zu erwähnen, die Operation Salomon. Da werden nochmals 14.800 äthiopische Juden heimgebracht. Und so ging das weiter. Also allzu detailliert können wir heute Abend auch nicht sein. Vierter Punkt. Die Prophetie der Bibel machte klar, die gesamte Rückkehr der Juden in vielen Phasen sollte aber in 2 Hauptphasen erfolgen. Und zwar zuerst eine Lockphase. Und dann, ich greife vorweg, und dann eine Jagdphase. Zuerst eine Lockphase. Und das hat sich so erfüllt. Im 19. Jahrhundert beginnt das Zeitalter des Zionismus. Ganz besonders. Schon ein bisschen vorher. Sogar schon 18. Jahrhundert. Viele Juden engagieren sich, setzen sich ein für den Gedanken, Juden aus aller Welt sollten nach Palästina zurückkehren. Man hat damals von Palästina gesprochen. Und darum spreche ich einfach so. Das ist, ich spreche historisch, ja? Nachher mit der Gründung Israels spreche ich dann von dem Land Israel. Moses Montefiore ist zu erwähnen, 1784 bis 1885. Er förderte ab 1827 die Rückkehr von Juden ins gelobte Land durch finanzielle Unterstützung. In Jerusalem haben Sie vielleicht schon, wenn Sie mal da waren, ganz nahe von den Altstadtmauern gesehen, diese markante Windmühle. Das ist eine Erinnerung an Moses Montefiore, der sich finanziell eben eingesetzt hat, dass man kleine Betriebe in Palästina gründete, dass Juden dort eine Industrie langsam aufbauen könnten. Moses Hess, ein Sozialist, 1812 bis 1875, er schrieb 1862 ein grundsätzliches Werk über die Heimkehr der Juden, Rom und Jerusalem. Sie sehen ab und zu da kleine Schreibfehler auf der Folie. Ich muss mich entschuldigen, das hat eine Französin, hat das mir neu gestaltet und da sind ein paar Fehler reingekommen. Also das kann ich nach Frankreich abgeben. Aber das kann man verstehen, wenn die erste Sprache Französisch ist, dann kann schon mal was passieren. Nun lesen wir Jeremia 16, Vers 15. Um 600 vor Christus sagt Gott, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Sehen Sie zuerst eine Phase mit Fischern. Die sollen als Menschenfischer die Juden zurückbringen. Das ist die Zeit des Zionismus. Da haben Idealisten Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, Zeitungsartikel geschrieben und sie wollten die Juden weltweit motivieren, kehrt doch heim ins Land der Vorfahren. Das ist die Lösung der Judenfrage. Sie haben gefischt und gefischt und gefischt, mit viel Einsatz. Aber dann sollte die Jagdphase kommen. Man kann sogar sagen, ab 1882 bis heute war das Thema Judenverfolgung der Hauptgrund für die Rückkehr der Juden ins Land der Väter. Nicht der Zionismus, sondern der Antisemitismus, der Judenhass. Ganz wichtig ist zu erwähnen, die Verfolgung der Juden durch den und in der Zeit des Zaren Alexander III., der umgebracht worden ist in Russland, und das hat eine massive Judenverfolgung ausgelöst. Dann die russischen Revolutionen haben, also die russische Revolution ab 1917 hat eben dazu geführt, dass es eine ganz starke Judenverfolgung gegeben hat und dann auch ganz besonders in der Ukraine. Und als die Nazis kamen, gab es ab 1933 eine ganz massive Judenverfolgung, wie wir ja alle wissen. Das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Und dann gab es eine furchtbare Verfolgung der Juden in den arabischen Ländern ab 1948. Das hängt zusammen mit der Gründung des Staates Israel. Dann wurden die Juden, die seit vielen, vielen Jahrhunderten in den arabischen Ländern lebten, ganz massiv verfolgt. Und das hat die Juden heimgetrieben ins Land der Vorfahren. Also genau so, wie es hier steht, Jeremia 16, 16. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden. Die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Und sehen Sie, die Bibel macht ganz klar. Zuerst die Menschenfischerphase und dann, danach, die Jagdphase. Und genau so war die Geschichte der Juden ab dem 18. Jahrhundert über das 19. bis heute. Jetzt schauen wir uns Punkt 6 an. Rückkehr aus dem äußersten Norden. Jeremia 31, 8. Siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens. Ja, ich sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Konzentrieren wir uns mal auf die Herkunft dieser Rückführung aus dem Land des Nordens. Ja gut, von Israel aus gesehen ist der Libanon auch das Land des Nordens. Syrien, Türkei. Aber hier steht von dem äußersten Ende der Erde. Also, Sie müssen auf Ihrer Karte wirklich ganz, ganz raufgehen. Türkei ist noch nicht das äußerste Ende, ja? Jesaja 49, 12. Siehe, diese werden von Ferne kommen. Das ist ein poetischer Text, das ist eine Verszeile. Und dann die nächste Verszeile sagt, und siehe, diese von Norden und von Westen. Und diese aus dem Land der Sinim. Sie sehen, da wird der Norden speziell erwähnt und der Westen. Aber in der ersten Verszeile wird gesagt, so als Kontrast, diese werden von Ferne kommen. Und siehe, diese von Norden. Na ist klar, in der ersten Zeile sind die gemeint von Süden. Und wenn es dann heißt eben von Norden und von Westen, dann bleibt noch eine Himmelsrichtung. Und diese aus dem Land der Sinim, das meint dann den Osten. Aber das schauen wir uns noch ein bisschen genauer an nachher. Aber wenn es hier heißt von Norden, das ist schon mal klar. Jesaja 43, Vers 5. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. vom Aufgang her, der Aufgang der Sonne, ist Osten, ja? Vom Aufgang her werde ich deinen Samen bringen, also deine Nachkommenschaft bringen. Und vom Niedergang her, das ist klar, das ist Westen. Vom Niedergang her werde ich dich sammeln. Und dann Vers 6, ich werde zum Norden sagen, gib heraus! Oh, das deutet an, dass die ein bisschen festgehalten werden, ja? Gib heraus! Ja, von Norden her. Und schauen Sie, wenn man auf der Weltkarte schön raufgeht, vom Land Israel bis in den äußersten Norden, ich meine jetzt nicht bis zum Nordpol, dort wohnt ja gar niemand. Nicht mal Eisbären. Aber eben, gerade rauf, das letzte Land, das sie erreichen, ist Russland. Und gerade von dort her kam ja diese erste Einwanderung und dann auch die zweite. Ja, wir haben gesehen, überhaupt die ersten Jahrzehnte waren geprägt durch die aus dem Norden, aus Russland und auch aus Polen heimkehrenden Juden. Hier, die vier ersten Aliyot, 1882 bis 1932, Einwanderungswelle, die erste, 25.000 Juden aus Russland. Zweite, 40.000 Juden, hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Polen. Das ist also Repetition, ja? Dritte Einwanderungswelle, haben wir gesehen, 35.000, hauptsächlich aus Russland. Vierte Einwanderungswelle, circa 80.000 aus Polen und aus der Sowjetunion. Und dann, in den 1970er Jahren, ließ die Sowjetunion wieder Auswanderung nach Israel zu. War erstaunlich. Übrigens, damals sind auch viele Russlandsdeutsche freigelassen worden. Da gab es schon manche Russlandsdeutsche, die nach Deutschland gekommen sind. Und eben viele Juden, die gingen nach Israel. Von 1971 bis 1973 gelangten also etwa 100.000 Sowjetjuden nach Israel. Das ist schon eindrücklich. Ab 1989 bis heute, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wie schon gesagt, circa 1 Million Juden kommen nach Israel. Da sind auch einige gekommen, die waren gar keine Juden. Aber die haben sich als Juden ausgegeben. Ja, und jetzt Punkt 7. Rückkehr aus dem äußersten Norden in großer Zahl. Nicht eine Handvoll, ja? Und ein paar hundert und ein paar tausend. Die Bibel betont in großer Zahl. Siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens. Ja, ich sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Und wir können sagen, von 1882 bis heute, circa 1,3 Millionen Juden sind aus Russland, beziehungsweise aus der Sowjetunion, beziehungsweise aus den GUS-Ländern heimgekehrt. Punkt 8. Flucht aus dem Norden. Zacharja 2, Vers 6 sagt, wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Nun, die erste Aliyah, da begann alles. 1882 bis 1903, 25.000 Juden verließen damals Russland fluchtartig als Folge der antisemitischen Verfolgungen nach der Ermordung von Alexander, Zar Alexander. Und als der Immigrantenfluss am Ende der ersten Aliyah fast versiegte, kam es zu neuen Judenverfolgungen in Russland. Und das brachte die zweite Aliyah in Gang. Die zweite Aliyah, 1904 bis 1914, brachte nochmals Tausende von Flüchtlingen ins Land der Väter. Auch die dritte Aliyah führte viele Flüchtlinge aus dem Norden ins Heimatland der Juden. Und der Auslöser waren unter anderem die russische Revolution von 1917 und die Nachkriegsverfolgungen, die ich auch schon angedeutet habe, in der Ukraine. Flieht aus dem Land des Nordens. Es ist nicht zum Staunen, diese Präzision, diese Details der Heiligen Schrift. Und jetzt nehmen wir Punkte 9 und 10 gleich zusammen. Rückkehr aus Nord- und Süd-Irak. Ich lese Jesaja 11, Vers 11 bis 12. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben. der übrig bleiben wird. Aus Assyrien und aus Mitzrayim und aus Patros und aus Kusch und aus Elam und aus Shinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Panier, eine Fahne, erheben und die Vertriebenen Israels und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und sie zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Sehr viele Details in dieser Prophezeiung. Jesaja 11 spricht über den Messias, den herrschenden Messias, wenn er einmal wiederkommen wird und hier regieren wird. Und in diesem Zusammenhang heißt es in Vers 11, und es wird geschehen an jenem Tag. Ich muss noch erklären, dieser Ausdruck an jenem Tag, das ist ein adverbialer Ausdruck, der nicht bedeutet ein 24-Stunden-Tag, sondern eine Epoche. Das ist ganz typisch, auch in vielen, vielen anderen Stellen findet man den Ausdruck, zum Beispiel Beyom, 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 an Tag, am Tag, am Tag. Aber das bedeutet in der Epoche. Etwas Ähnliches im Deutschen. Wenn wir sagen heutzutage, dann meint man nicht heute, diesen Kalendertag, sondern heute meint eine Epoche. Und Beyom ist auch so. An jenem Tag, der Ausdruck kommt so oft vor in der Prophetie, das bedeutet in dieser Epoche der Endzeit, wenn der Messias wiederkommt. Da wird Gott zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Das erste Mal war es damals in Ägypten, als das Volk Israel in der Sklaverei war und Gott Israel aus Ägypten geführt hat mit starker Hand, wie die Bibel sagt. Aber in der Endzeit sollte wieder etwas ganz Besonderes geschehen. Gott wird seine Hand ausstrecken, aber nicht einfach aus Ägypten, sondern Assyrien, Mitzrayim, Patros, Kusch, Elam und so weiter und so fort. Schauen wir uns mal die Ausdrücke Assyrien und Shinear an. Assyrien ist die Bezeichnung in der Antike für ein Königreich im heutigen Nordirak. Das ist das Kerngebiet von Assyrien. Und Shinear, das ist der alte Ausdruck für Südirak. Zum Beispiel sagt die Bibel in 1. Mose 11, der Turm von Babel wurde in Shinear gebaut. Ja, Babel lag im Südirak. Also, Gott wird Juden heimführen aus Nord- und aus Südirak. Nun ist es so, im 20. Jahrhundert gab es eine Gemeinschaft von etwa 150.000 Juden im Irak. Manche waren Nachkommen von Juden, die schon vor 2600 Jahren von Nebukadnezar nach Babylon weggeführt worden waren. Und in den Jahren 1941 bis 1991 verließ praktisch die gesamte jüdische Gemeinschaft von 150.000 Menschen den Nord- und den Südirak. Also ich habe das genau untersucht, wo sind Juden eingewandert im 20. Jahrhundert aus dem Gebiet des Irak. Und ich kann Ihnen den Nachweis geben, im Detail wirklich aus Nord- und aus Südirak. Hat sich so erfüllt. In unserer Zeit. Jeremia 50,8 sagt, flieht aus Babylonien hinaus und zieht aus dem Land der Chaldäer aus. Jesaja 48,20, zieht aus Babylonien aus. Nun, ich habe bereits gesagt, 1941 bis 1991 hat die jüdische Gemeinschaft den Irak verlassen. Ein anderer Ausdruck für Südirak ist in der Bibel Babylonien, also Shinear, aber auch Babylonien. Denn das babylonische Königreich war im Altertum ein Reich im heutigen Südirak, bis nördlich etwas über Bagdad hinaus. Das ist Babylonien. Und nun sehen Sie, in Jeremia werden die Juden aufgerufen, zu fliehen aus Babylonien und auch auszuziehen. Und tatsächlich, es gab im 20. Jahrhundert eine Phase, wo die jüdische Gemeinschaft geflohen ist aus dem Irak. Und es gab eine Zeit, wo sie offiziell die Erlaubnis bekommen haben, auszuziehen. Das war in den Jahren 1950 bis 1952. Da gab es einen großen Auszug aus Irak. So präzise hat sich das Wort erfüllt. Punkt 13. Dieser Auszug aus Babylonien sollte geschehen vor der Katastrophe über Irak. Denn in Jeremia 51,6 heißt es, flieht aus Babylonien hinaus und rettet ein jeder sein Leben. Werde nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Ich habe gesagt, praktisch alle Juden waren draußen 1991, bevor der schreckliche Golfkrieg begann, wo die Weltgemeinschaft unter der Führung der UNO gegen Irak losgezogen ist. Und wirklich, es ist so geschehen, die Juden sind geflohen vor dieser Katastrophe, die über den Irak kam 1991, ein grauenhafter Krieg, und dann die Fortsetzung 2003, nochmals ein schrecklicher Krieg, der den Irak zusammengeschlagen hat. 14 und 15 nehme ich zusammen. Heimkehr aus Ober- und aus Unterägypten. In unserem Text heißt es, sie werden geholt werden aus Mitzrayim und aus Patros. Nun, ich muss hier erklären. Patros. Das ist eigentlich ein ägyptisches Wort in der hebräischen Bibel. Die Ägypter haben das so geschrieben. Ja, wie soll man das aussprechen? Das wissen die Ägyptologen auch nicht ganz genau. Und darum hat man abgemacht, wenn man nicht weiß, wie man ein ägyptisches Wort, in der ägyptischen Schrift schreibt man nur die Konsonanten, ausspricht, setzt man einfach E ein. Ja? Jetzt wissen Sie auch, warum so viele ägyptische Wörter in den Büchern E-E-E heißen. Ja? Nefertete und was auch immer. Immer E-E-E. Also Peteres. Ja? Aber im Hebräischen wird das ausgesprochen Patros. Das heißt auf Ägyptisch das Südland. Das ist die Bezeichnung für Oberägypten. Also für das Niltal, das sich in Nord-Süd-Richtung zwischen Kairo und Aswan erstreckt. Und der Begriff Mitzrayim bedeutet in der Bibel Ägypten. Auf Arabisch sagt man Misr. Merkt man den Zusammenhang? Mitzrayim und Misr. Aber wenn man die Paare hat, Mitzrayim und Patros, dann bezeichnet Mitzrayim ganz speziell Unterägypten, das fruchtbare Nildelta. Also, wir leiten ab. Jesaja 11,11 sagt, dass Juden sowohl aus Ober- als auch aus Unterägypten nach Israel auswandern sollen. Das hat sich so erfüllt. Im 20. Jahrhundert gab es etwa 80.000 Juden in Ägypten. Auch seit Jahrhunderten dort. Oder um nicht zu sagen, seit Jahrtausenden. Über 2000 Jahre. Es gab also 80.000 Juden, die hatten um 1948 noch in Ägypten ihre Heimat. Besonders in Kairo und Alexandria. Aber es gab auch kleine Ortschaften, wo die jüdische Einwohnerschaft blühende Gemeinschaften bildeten, ebenso in Oberägypten. In Unterägypten, in Damanhur, Damietta, Port Said, Mansura, Sifta, Benha, Mohalla, Kubra und Tanta. In Oberägypten, in Fayyum, Beni Suef, Minya, Aswan und Kena. Bin dem ganz genau nachgegangen. Wo kann man das belegen? Einige Forschungszeit hat das beansprucht, aber dann war ich so glücklich, das zu sehen. Man kann es wirklich belegen. Aus Ober- und Unterägypten sind sie gekommen. Also die Prophetie aus Jesaja 11 hat sich so erfüllt. Ab 1948 verließen praktisch alle ägyptischen Juden das Land der früheren Pharaonen. Und zwar aus dem Grund. Nach der Gründung des modernen Staates Israel gab es eine furchtbare Judenverfolgung mit Abschlachtungen, Internierungen, Vertreibungen und schlimmen Demütigungen in Ägypten. Und das führte zu einem modernen Exodus aus Ägypten. Heute gibt es noch ein paar Dutzend Juden in Ägypten. Und zur Hauptsache alte Leute. Also man kann sagen, der Exodus unter Mose fand um 1606 vor Christus statt, nach strenger biblischer Chronologie. Da hat der ewige Israel mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten erlöst, 2. Mose 13, 3. Aber in der heutigen Zeit können wir sehen, wie die Hand Gottes zum zweiten Mal ausgestreckt wurde, um sie aus Ägypten zu holen. Aber nicht nur von dort, sondern auch aus Assyrien, aus Shinar und noch mehr. Übrigens, ein Teil dieser 80.000 Juden in Ägypten fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und USA. Das sind jetzt so Zwischenwadis, nicht wahr? Aber das Land, das die meisten ägyptischen Juden aufgenommen hat, etwa 37.600 wenigstens, das war das Land Israel. 16. Rückkehr aus dem Iran. Ja, in unserem Text heißt es aus Elam. Der biblische Ländername Elam bezeichnet speziell das große Gebiet eines altorientalischen Reiches im Südwesten des heutigen Iran, also nördlich des Persischen Golfes und östlich des Tigris. Die berühmte elamitische Stadt Susa ist ja bekannt aus der Geschichte und auch aus der Bibel. Das war die Hauptstadt und Winterresidenz der Könige im Persischen Weltreich früher. Das ist Elam. Nun, in den Jahren 1948 bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran, beziehungsweise Persien. Und in der Folge der Islamischen Revolution von 1979, da kamen die Mullahs an die Macht, nicht wahr? Und der Schah wurde vertrieben. Da flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Im 20. Jahrhundert sind insgesamt etwa 100.000 Juden aus dem Iran nach Israel eingewandert, um dort definitiv ihre Heimat zu finden. Es ist schon interessant, wenn man in Israel ist und mit solchen Leuten dann direkt in Kontakt kommen, aus dem Irak, aus Persien, eben die lebendige Erfüllung, die können Sie heute direkt noch so erfahren. Oder bereits deren Nachkommen. Ja? Ein guter Freund von mir, der heißt Mizrachi, der Östliche. Ja? Und sein Vater war ein irakischer Jude. Dann sagt der Bibeltext weiter, das ist jetzt Punkt 17, sie werden aus Hamat kommen. Das ist das Thema Rückkehr aus Syrien. Hamat, das ist dasselbe wie die heutige Stadt Hama am Orontes in Syrien. Die Bibel spricht aber auch über das Land Hama. Das ist also das Gebiet um die Stadt Hama herum. Nun, im Zusammenhang mit Jesaja 11,11, wo ständig Länder erwähnt werden, ist klar, dass hier Hamat nicht eine Stadt meint, sondern ein Gebiet. Ein wichtiges Gebiet im heutigen Syrien. 1947 gab es noch 30.000 Juden in Syrien. Syrische Juden. Aber 1947 setzte eine schwere Judenverfolgung ein und so kam es zur Flucht von Tausenden von Juden. Und es gab geheime Aktionen mit Lösegeldzahlungen, mit kurzfristiger Lockerung und es gab auch US-Druck auf Syrien seit den Madrider Friedensgesprächen, wer sich noch an die jüngere Geschichte erinnert. Und das hat dazu geführt, dass es heute nur noch ca. 100 Juden in Syrien gibt. Sie sind gekommen, auch aus diesem Land. 18, Heimkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. Ja, der Bibeltext sagt hier, sie kommen aus Kusch. Kusch heißt auf Hebräisch schwarz. Der geografische Name Kusch bezeichnet in der Bibel das Gebiet südlich von Ägypten. Und zwar insbesondere das Land, das man heute als Sudan bezeichnet. Aber in weiter gefasstem Sinn kann Kusch auch Äthiopien bedeuten. Nun, im 20. Jahrhundert gab es grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen in Äthiopien von den Falaschas. Sie lieben diesen Ausdruck nicht. Das sind diese schwarzen Juden. Falascha heißt in der Sprache in Äthiopien Fremdlinge. Die wurden nie als Afrikaner, als wirklich Afrikaner gesehen. Die wurden als Fremde angesehen. Schwere Verfolgungen und Unterdrückungen. Ab 1977, unter sehr gefährlichen Umständen, wanderte eine große Anzahl von Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. Vom 21. November 1981 bis zum 5. Januar 1985, das war die Zeit der Operation Moses. 8.000 bis 11.000 Juden wurden damals aus dem Sudan ausgeflogen. Dann gab es Indiskretion in den Medien. Das führte zu einem vorzeitigen Abbruch des Unternehmens. Die arabische Welt war empört. Die arabische Liga hat das verurteilt als einen, Zitat, Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Was soll das? Trotzdem, die USA hat weiter geheim mit Khartoum verhandelt und so kam es zur Operation Saba. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 wurden mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt ca. 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. Merken Sie das mit dieser Turbo, nicht Pro, sondern Prop. Maschine. Ich komme darauf zurück. Aber gehen wir der Reihenfolge nach. 1991, da haben eritreische und tigrinische Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba übernommen. Das war damals die Zeit der Flucht von Mengistu Haile Mariam. Und so kommt es am 24. Mai zur Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Hercules C-130S-Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um die Kapazität der Flugzeuge zu erhöhen, wurden die Sitze aus den Flugzeugen entfernt. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft und haben die heimgeführt. Also seit 1948 bis heute gab es eine Einwanderung von über 84.000 Juden aus Kusch ins Land Israel. Ist das nicht erstaunlich? Einfach jeder Punkt ist nachweisbar. Prophetie 19. Aus Jemen, Aden, Djibouti und Eritrea. Wir lesen Psalm 107. Das ist ein ganz interessanter Psalm, der beschreibt die ganze Geschichte Israels von den Tagen der Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten bis ins Friedensreich des Messias. Und der Psalm beginnt so. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen und von Norden und vom Meer. Ich war hier am Anfang vom Psalm 107, wird der Bibelleser versetzt in die Zukunft, zu Beginn des messianischen Friedensreiches, wenn der Messias hier sein wird und regieren wird. Und da wird der Herr gelobt, dass er Israel gesammelt hat aus allen Himmelsrichtungen. Und dann in den weiteren Versen wird zurückgeblendet, Zeit der Wüstenwanderung, dann geht es um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft und so weiter und so fort. In meinem Buch leben wir heute wirklich in der Endzeit, führe ich das im Detail aus. Aber wir bleiben hier ganz prägnant. Osten, Westen und Norden wird erwähnt. und dann noch das Meer. Ja, welches Meer ist jetzt da gemeint? Israel, obwohl es ein so kleines Land ist, hat drei Meere. Das Mittelmeer, das Tote Meer und das Rote Meer. Ja? Vor vielen Jahrzehnten, als ich Violinlehrer war, hatte ich einen ganz blitzgescheiten Schüler, auch hochbegabt, aber der war 8 Jahre alt und hatte natürlich die Logik eines 8-Jährigen. Am Tisch einmal, als ich zum Abendessen bei der Familie eingeladen war, sagte er, nachdem sie zurückgekehrt waren aus den Ferien am Meer, jetzt weiß ich, warum die Schweiz kein Meer hat. Sie ist zu klein. Ja, und Israel ist noch kleiner und hat 3 Meere. Ja, also Sie sehen die Himmelsrichtungen Osten, Westen, Norden und dann noch Meer. Dann ist klar, das weist hin auf die Südrichtung. Auf das Meer im Süden, das ist das Rote Meer. Nun, 1881 bis 1914 kamen mehr als 1000 jemenitische Juden, die damals nach Palästina einwanderten. 1948 kam es zur Verfolgung der Juden in Jemen und das führte wieder zu einer Einwanderung. Und zwar 1949 bis Juni 49 und September 1950 wurden 49.000 Juden, jemenitische Juden, mit 378 Flügen ins Land ihrer Vorväter heimgebracht. Und zwar nicht nur aus Jemen, sondern es kamen dann 6.500 Juden auch noch aus Aden, sieht man hier auf der Karte, auch ein Rotmeer-Anrainer, wie Jemen. Und dann kamen noch 500 Juden aus Djibouti, auch wieder ein Roter Meer-Anrainer, ja, und aus Eritrea. Afrika, aber auch ein Roter Meer-Anrainer. Und so kamen die wirklich vom Meer im Süden, vom Roten Meer. Und ich kann Ihnen sagen, diese Flugzeuge sind natürlich nicht über arabische Länder geflogen, sondern die Hauptroute war übers Rote Meer und dann nach Israel. Punkt 20. Rückkehr aus Europa. Ja, unser Bibeltext sagt, nicht nur aus Hamat, sondern dann und aus den Inseln des Meeres. Das Wort Inseln ist hier sehr interessant. Auf Hebräisch haben wir hier das Wort Iyim. Und nun müssen Sie wissen, Iyim bezeichnet im Bibelhebräischen, im Althebräischen, insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. So können Sie das nachlesen in dem berühmten Kommentar zum Alten Testament von Keil und Delitzsch. Das waren 2 der größten Hebräischkenner im 19. Jahrhundert. Delitzsch hat übrigens das Neue Testament übersetzt auf Hebräisch, auf Althebräisch. Und diese Übersetzung wird heute noch in Gemeinden, in messianischen Gemeinden in Israel gebraucht. Ja, also diese beiden haben das so erläutert. Und hier auf dem Bild sehen Sie etwas von diesen Inseln des Mittelmeeres auf der europäischen Seite und dann das Festland von der Türkei bis nach Spanien. Jetzt verstehen Sie, Iyim ist eigentlich in der Bibel ein Ausdruck zur Bezeichnung unseres alten Kontinents Europa. Und wie hat sich das erfüllt? Die 5. Einwanderungswelle 1932 bis 1938 brachte nach Hitlers Machtergreifung ca. 250.000 Juden aus Europa, vor allem aus Deutschland damals. Die Aliyah B. 39 bis 47, die sogenannte illegale Einwanderung, brachte während des Zweiten Weltkrieges Tausende weitere aus Europa. 1948 bis 1970, aus Polen kamen über 170.000, Tschechoslowakei über 24.000, Rumänien über 275.000 Juden, Bulgarien 44.000, Ungarn über 30.000, Jugoslawien mehr als 10.000, Österreich mehr als 4, Deutschland mehr als 19.000, aus der Schweiz etwas mehr als 3.700, Italien über 4.500, Frankreich über 40.000, England über 29.000, Belgien über 4.500, Holland über 6.600, Skandinavien über 4.300, Spanien über 1.600, Griechenland fast 4.000 und aus der Türkei noch 62.000 türkische Juden. Die sind gekommen aus den Iyim des Meeres. Ja, Punkt 21. Rückkehr aus Südafrika. Jesaja 43, 5. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Gott spricht zu Israel. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deinen Samen bringen. Von Osten. Und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. Westen. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Und jetzt kommt's. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Also hier geht es um das Ende der Erde. Nicht im Norden, wie Russland, ja, sondern im Süden. Ich muss dazu erklären, ab 1652 gab es eine jüdische Besiedlung Südafrikas. Da kamen also nicht nur die Holländer, ja, die Buren, sondern auch Juden. Ab 1948 sind etwa 20.000 südafrikanische Juden nach Israel gekommen. Und wie Sie hier sehen auf der Weltkarte, die kamen wirklich vom äußersten Ende der Erde nach Israel. Und noch besser, das sehen Sie hier auf der Karte nicht so ganz, weil das ein bisschen so verzogen ist. Sie wissen, wie das mit den Weltkarten ist. Aber schauen Sie mal nach. Derselbe Längengrad von Südafrika her geht rauf bis nach Israel. Es ist wirklich eine gerade Linie, die Sie ziehen können aus dem Gebiet von Südafrika rauf nach Israel. So sind Sie vom Süden, vom Ende der Erde gekommen. Auf der Antarktis gibt es keine Juden. Aber das führt uns nun zu Punkt 22, Rückkehr aus Amerika. Dieser selbe Bibeltext, der eben spricht von einer Rückkehr vom Ende der Erde im Süden, spricht auch von einer Sammlung vom Niedergang her. Und der Kontext macht klar, hier geht es nicht um Himmelsrichtungen, gerade so in der Nähe von Israel, sondern es geht hier um die Extreme. Und darum müssen wir hier, wenn der Niedergang der Westen erwähnt wird, auch an das Extrem denken. Und schauen Sie mal, von den USA her können Sie so eine gerade Linie rüberziehen nach Israel. Ab 1948 gab es eine Einwanderung von ca. 110.000 nordamerikanischen Juden. Also aus USA und auch aus Kanada. 23. Rückkehr aus China. Man muss wissen, es gab Juden in China mindestens seit dem frühen Mittelalter, 7. Jahrhundert nach Christus. Und wegen der Oktoberrevolution 1917 in Russland, da sind viele Juden geflohen. Und manche sind nach China geflohen. Und es gab auch viele, viele Juden, die sind vor den Nazis geflohen, nach China. Aber sie kamen vom Regen in die Traufe. Denn eben in der Geschichte ging es weiter und es kam auch die russische, man kann sagen, die kommunistische Revolution in China. Hatten sie das gleiche Problem wieder. Nun ganz wichtig, Jesaja 49, 12 haben wir schon angeschaut. Siehe, diese werden von Ferne kommen und siehe, diese von Norden. Dann Kontrast. Norden, das ist also gemeint der Süden. Und dann heißt es, und von Westen, das ist sehr klar, und dann bleibt noch eine vierte Himmelsrichtung, und diese aus dem Land der Sinim. Dieses Land der Sinim muss also im Osten zu suchen sein. Noch ein paar weitere Erklärungen. Franz Delitzsch, den ich ja schon erwähnt habe, einer der größten Hebräisch-Kenner im 19. Jahrhundert, Er hat einen Jesaja-Kommentar geschrieben und auf den Seiten 487 bis 489 erklärt er das westlichste Land des chinesischen Feudalstaates. Hieß in der Zeit von 897 bis 206 vor Christus im chinesischen Qin. Und das gibt auf Hebräisch Sin. Ja, scharfes S, Sin. Und die Bibel spricht aber hier nicht von Sin, sondern von Sinim. Im, das ist die Mehrzahlform im Hebräischen. Ja? Sie kennen das Wort Kerub, eine Engelart. Kerubim ist die Mehrzahl. Sie kennen Seraph, auch eine Bezeichnung für eine Engelart. Und der Mehrzahl Seraphim. Ja? Und Sinim, das sind eben die Sinesen. Also diese werden kommen aus dem Land der Sinesen. Das ist China. Und Sie müssen bedenken, Jesaja wirkte als Prophet um 700 vor Christus. Das war also diese Zeit, als dieser chinesische Ausdruck Qin eben aktuell war. Wegen der kommunistischen Revolution in China. Ab 1949 flüchteten die meisten chinesischen Juden in den Westen, beziehungsweise nach Israel. Und sogar von diesen chinesischen Juden ab dem frühen Mittelalter, die haben sich ganz besonders gesammelt in Kaifeng. Also Eifersucht ist ja eine üble Sache, aber wie soll ich das ausdrücken? Meine älteste Tochter, die war in Kaifeng, in der Chinesenstadt der Juden. Und ich war noch nie dort. Also ich mag ihr das gönnen, aber es wäre schon auch toll, wenn ich mal diese chinesische Stadt auch noch besuchen könnte. Aber man kann ja nicht alles. Und es ist so, die haben auch Schlitzaugen. Also da hat es auch eine gewisse Vermischung gegeben. Aber sogar von diesen Schlitzaugen Juden aus China sind zurückgekehrt nach Israel. Es gibt also Juden, Israelis mit Schlitzaugen. 24, mit dem Schiff nach Hause. Ich habe schon vorgestellt, Psalm 107 spricht über die ganze Geschichte Israels, ganz kurz abgerissen in Hauptepochen. Und dieser Abschnitt, der zu tun hat mit der Zerstreuung der Juden in den vergangenen 2000 Jahren, spricht von einem schrecklichen Sturm, der über das Volk der Juden kommt. Und dann heißt es im Psalm 107, Vers 29 von Gott, er verwandelt den Sturm in Stille. Und es legen sich die Wellen. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen. Und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern und ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Das ist die Knesset. Prophetisch angekündigt, ja? Aber uns geht es nicht um die Knesset, sondern es geht darum, er führt sie in den ersehnten Hafen. Und ich habe bereits ausgeführt, wie dramatisch Juden auch in der Zeit der Aliyah B. mit Schiffen auf dem Mittelmeer nach Israel kamen. Aber die Engländer, die haben nicht nur aufgepasst am Strand, dass ja keine Juden da einfach so reinkommen, haben die abgepasst, aber noch mehr. Die Engländer sind auch mit Flugzeugen, mit Militärflugzeugen raus aufs Mittelmeer und die haben solche Schiffe auf dem Mittelmeer versucht zu entdecken, wo Juden eben vor den Nazis gerettet wurden und ins Land der Väter gebracht werden sollten. Man hat darauf geachtet, dass man natürlich diese Schiffe nicht erkennen kann mit verdächtigen Wappen. Ja? Aber man hat Massen von Juden unten unter dem Deck zusammengepfercht unter schrecklichen, unmenschlichen Bedingungen. Aber die waren bereit, das zu machen, nur eines: nach Hause in den sicheren Hafen. Und die haben dann zum Teil solche Schiffe entdeckt und sind dann haben diese dann konfrontiert und wieder zurückgeschickt, beziehungsweise sie eben abgefangen und wieder in eine Art Konzentrationslager im Land Israel untergebracht. In Atlit können Sie so ein ehemaliges britisches Camp anschauen, mit Stacheldraht. Ist furchtbar, wenn Sie da reinkommen. Müssen Sie sich vorstellen, da kommen Leute, die sind aus den Konzentrationslagern entflohen. Und auch noch nach dem Krieg, eben 46, 47, die Engländer wollten sie immer noch nicht reinlassen, sind die da gekommen und werden von den Engländern aufgegriffen und in ein solches Konzentrationslager getan. Wieder mit Stacheldraht. Und noch etwas. Da kommen sie rein, ein Gebäude, so ein Holz, kein schönes Holzgebäude. Und dann sehen sie da so furchtbare Maschinen, riesengroß aus Metall. Wie Verbrennungsöfen. Das waren aber keine Verbrennungsöfen. Das hatten die Engländer nicht. Aber das waren Waschmaschinen. Da wurde alles diesen Juden abgenommen, die ganze Kleidung. Und die haben wir dann schnell in diese Maschinen getan und hat die da mit hoher Hitze, hat man die gereinigt, damit da keine Insekten, Läuse und so weiter sich breit machen würden im Camp. Aber das war schrecklich. Und dann wurden diese entkleideten Juden gezwungen, die mussten eine Dusche nehmen. Nein, das kennt man ja schon von den Nazis, ja? Und dann wurden sie vergast. Und die wurden wieder, welche Unsensibilität. Ist ja unglaublich. So ist das gegangen. Aber eben diese Zeit hat dann ein Ende genommen, 1947. Und dann wurden sie wirklich in den ersehnten Hafen geführt, wie es hier steht. Und auch danach sind dann die Schiffe gekommen und haben massenweise die Juden nach Hause geführt. Aber nicht nur mit Schiffen. Prophetie 25, Flug ins gelobte Land. In Jesaja 60, Vers 8 steht, wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen? Und gleich Tauben zu ihren Schlägen. Ja, das ist eine fantastische Stelle. Und die hat man im Judentum natürlich auch schon früher gelesen, als es noch keine Flugzeuge gab. Und man hat abgeleitet, in der Endzeit, in der Zeit, wenn dann einmal der Messias schließlich kommen wird, da werden wir heimfliegen. Eine kleine Anekdote. Im Mittelalter gab es unter den kurdischen Juden, also heutiger Nordirak, gab es einen falschen Messias, der auftrat und sagte, ich bin der Messias, die Zeit der Erlösung ist gekommen. Und da wusste man, oh, jetzt kommt die Zeit, wo wir heimfliegen werden, im Mittelalter. Und dieser falsche Messias war ein hinterhältiger Mann, der ist dann in Vollmondnächten von einem Ast auf einen Baum zum anderen rübergesprungen, um den Leuten zu zeigen, ich kann fliegen. Und bald werdet ihr alle auch fliegen, zusammen mit mir. Ja? Aber diese ganze Bewegung ist dann als Betrug aufgeflogen, alles zusammengebrochen und da ist keiner geflogen. Aber ich will sagen, die wussten, wir werden einmal heimfliegen. Und wirklich in der Zeit ab 1882, da gab es noch keine Flugzeuge. Ich war die Gebrüder White, die haben ja erst später da in Amerika am Strand da mit ihren gefährlichen Flugobjekten geprobt. Aber dann ging ja die Entwicklung steil weiter, bis es möglich wurde, Menschen in Massen mit Flugzeugen zu transportieren. Und viele sind über den Luftweg so wie Wolken geflogen, gleich Tauben, die heimkehren zu ihren Schlägen. Wir ziehen aus diesen Beispielen Schlussfolgerungen. Wir können sagen, erstens, wir leben in der Endzeit. Die erfüllte Prophetie beweist das. Jesus Christus kommt bald, aber nicht mehr als der Retter der Welt, sondern als der Richter der Welt. Und die Frage, die sich ganz persönlich stellt, ist, sind Sie bereit, dem Richter, wenn er kommt, Er steht vor der Tür, dem Richter zu begegnen. Sind Sie bereit, dem Richter zu begegnen? Nun, wir haben gesehen, die Endzeit ist eine Periode von bereits 136 Jahren und es haben sich insgesamt nicht 25, sondern 180 Prophezeiungen erfüllt. Aber am Ende dieser Periode, in der wir schon weit fortgeschritten sind, Jesus Christus wird kommen als der Richter der Welt. Also, der erste Punkt, wir leben in der Endzeit. Zweitens, das macht auch deutlich, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Schauen Sie, es gibt kein Buch, das solche Prophezeiungen vorweisen kann. Diese 180 über Endzeit oder diese 200 über Weltgeschichte allein im Buch Daniel oder diese 300 Prophezeiungen in Bezug auf das erste Kommen von Jesus Christus. Hunderte von Prophezeiungen und so genau erfüllt. Das gibt es nur in der Bibel. Das gibt es nicht im Koran, das gibt es nicht in den Schriften der Hindus, nicht in den Schriften der Buddhisten, nirgends. Warum nicht? Warum nur in der Bibel? Das beweist, dass hinter der Bibel Gott steht. Der Gott, der Zeit und Raum nicht unterworfen ist. Die Tatsache, dass in den anderen Religionen diese Art von Prophetie nicht existiert, zeigt, dass sie eben nicht den ewigen Gott, der Raum und Zeit nicht unterworfen ist, kennen. Sie kennen ihn nicht. Nicht wahr? Nur ein Beispiel. In Haiti, da ist Voodoo-Zauber sehr in. Das Land wurde ja auch ganz bewusst dem Satan geweiht. Und nun, in Haiti ist es so, dass viele Menschen lieben Glücksspiele. Und da kaufen sie, obwohl sie fast kein Geld haben, kaufen sie ihre Glücksspiellose. Aber dann brauchen sie noch mehr Geld. Die gehen nämlich zur Voodoo-Wahrsagerin, um zu wissen, wie eben die Lösung heißt für das Los, ja? Und da können Sie denken, ja gut, aber dann werden sie reich. Nein, die bleiben arm und werden noch ärmer, weil diese Voodoo-Priesterinnen, die wissen das auch nicht. Es funktioniert nicht. Das heißt, auch diese Geister wissen nicht einmal die richtige Lottozahl. Ja? Aber die Bibel weiß so präzis, was kommen wird. Und darum können wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Sie ist glaubwürdig und es lohnt sich, die Bibel regelmäßig zu lesen, um Gottes Botschaft für uns persönlich zu erfahren. Drittens, diese Bibel sagt, wir müssen zu Gott zurückkehren und uns mit ihm versöhnen lassen. Das ist die wunderbare Botschaft Gottes an uns. Wir müssen mit Gott ins Reine kommen. Es heißt in 2. Korinther 5, Vers 20, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, haben wir Streit mit Gott? Ja, was ist das, wenn man ein Leben führt und gar nicht nach Gott fragt? Einfach sein eigenes Leben lebt, aber der Schöpfer spielt überhaupt keine Rolle in unserem Leben. Das ist doch etwas nicht in Ordnung. Die Bibel sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir brauchen Frieden mit Gott. Die Bibel macht uns klar, wir sind von Gott getrennt. Wir alle. Ein Graben ist zwischen Gott und Mensch und dieser Graben ist unsere persönliche Schuld. Die Bibel sagt in Jesaja 59, unsere Schuld, unsere Sünden haben eine Trennung gemacht zwischen Gott und uns. Natürlich kann man versuchen, gut zu leben, sich anzustrengen. Tue Recht und scheue niemand. Oder versuche einfach so zu leben, dass du den anderen nur das tust, was du gerne auch möchtest, was sie dir tun. Ja, alles schön und recht, aber alle diese Versuche, alle Anstrengungen, die führen uns nicht zu Gott. Auch Esoterik nicht. Alle unsere Bemühungen, sagt die Bibel, funktioniert nicht. Der Graben kann nicht überbrückt werden durch unsere Anstrengungen. Römer 3, Vers 23 sagt, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und weil wir nicht zu Gott kommen konnten, kam Gott zu uns. Jesus Christus ist die Brücke. Darum kam der Messias, um für unsere Sünden zu sterben. Gott ist absolut heilig. Und darum kann er nicht einfach über Sünde hinweggehen und die Augen gewissermaßen zudrücken. Dann wäre er nicht mehr gerecht. Nicht wahr? Man kann nicht Schuld einfach so durchgehen lassen, wenn es um echte Gerechtigkeit geht. Und darum, Gott müsste jeden von uns richten. Und auch wenn wir recht gut gelebt haben, das reicht nicht, um vor einem heiligen Gott bestehen zu können. Aber Gott hat die Brücke geschaffen. Und der Herr Jesus, der Messias, ist gekommen, hat unsere Schuld auf sich nehmen wollen und die Strafe an unserer Stelle getragen, die unser Teil sein sollte in Ewigkeit im Feuersee. Und darum sagt die Bibel, jeder Mensch, der seine persönliche Schuld im Gebet Gott bekennt und bereut und dieses Opfer des leidenden Messias in Anspruch nimmt, der darf sich freuen auf das Kommen des herrschenden Messias. Denn wenn wir einmal vor dem Richter stehen werden, und jeder Mensch, der je gelebt hat, wird einmal vor dem Richter stehen, dann kann man wissen, kann ich wissen, der Richter, das ist mein Retter. Und darum brauche ich keine Angst zu haben vor Gott. Aber sonst wäre der Gedanke, einmal vor dem Richter zu stehen, ein erschreckender Gedanke. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Jesaja 55. Wir haben ja einiges gelesen aus Jesaja. Aber schauen Sie jetzt, Jesaja 55, Vers 6. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Auf dem Golgatha-Felsen vor den Stadtmauern von Jerusalem ist Jesus Christus für uns gestorben. Damit hat Gott gezeigt, er ist nicht nur ein heiliger Gott, der das Böse straft, sondern er ist ein Gott der Liebe. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Und darum hat er seinen Sohn gegeben als leidenden Messias. Ja, und so möchte ich wirklich jedem Mut machen, der nicht sagen könnte, jetzt im Moment, ich habe Frieden mit Gott. Dass er heute noch Frieden mit Gott macht. Der Weg ist nicht einfach so einfach. Schon einfach, weil wir müssen nichts leisten. Aber sich vor Gott zu demütigen, das ist für uns ganz schwierig. Aber das ist der Weg. Und das ist der Weg zu ewigem Leben und ewiger Gemeinschaft. Mit diesem Gott, der uns anhand des Volkes Israel besonders gezeigt hat, dass er die Weltgeschichte in der Hand hat, alles weiß, was kommt. Und darum können wir ihm vollkommen vertrauen. Vielen Dank fürs Zuhören.